Das Grundmuster des christlichen Abendmahls hat sich schon im ersten Jahrhundert herausgebildet. Am Sonntag haben sich die Christen getroffen. Männer, Frauen und wenn Kinder dabei waren, durften sie auch dabei sein. Und sie haben gebetet, gesungen, gegessen. Es waren in der Regel sehr kleine Gemeinden. Lange Zeit sind die Christen verfolgt worden. Die Christen waren nicht eine Volkskirche. Und die Christen haben sich getroffen in Privathäusern und haben dort die Messe gefeiert. Ohne Gewänder, ohne Kirchengebäude, ohne besondere Geräte. Das ist alles erst später dazugekommen, als im 4. Jahrhundert das Christentum von Staats wegen erlaubt, anerkannt und später sogar gefördert wurde. Jetzt wurden große Kirchen gebaut, jetzt wurden liturgische Gewänder eingeführt, jetzt wurden Kerzen und Weihrauch benutzt. Jetzt wurde die Messe feierlich erweitert. Es kamen manche Texte in die Messe hinein, die vorher gar nicht unbedingt dazugehörten. Das Gloria, das Glaubensbekenntnis, das Vaterunser. Es wurden Formulare geschrieben, wie denn das Hochgebet gesprochen werden kann. Aber es war noch nicht festgelegt. Es wurde oft frei formuliert. Und die Messe wurde dann in lateinischer Sprache gefeiert. Das war die zweite Kirchensprache. So ist das dann ungefähr im ersten Jahrtausend geblieben. Auch als dann das Christentum sich im Römischen Reich und über das Römische Reich hinaus ausbreitete. Als das Christentum nach Germanien kam, ist es auch so geblieben. Das ist eine ganz merkwürdige Entwicklung, dass die lateinische Sprache geblieben ist und nicht durch die Germanenmission die Messe auf Deutsch gefeiert wurde. Es blieb in lateinischer Sprache. Die Gemeinden sind immer größer geworden. Das Christentum wurde zur Volksreligion. Es war von Staats wegen häufig gefördert worden. Die Gemeinden wurden immer größer. Man brauchte große Kirchen, wo sich eine große Zahl von Christen treffen konnte. Das normale Volk war jetzt zwar christlich, aber verstand die lateinische Sprache nicht. Wenn der Gottesdienst gefeiert wurde, dann war der zwar sehr feierlich, aber für die meisten unverständlich. Das hatte zur Folge, dass sich die Beteiligung deutlich änderte. Man nahm an der Messe teil, man hörte sich die Messe an, man sah sich die Messe an, die Kommunion wurde aber nur noch selten empfangen. So blieb das bis zur Jahrtausendwende und darüber hinaus. Der Priester stand vorne am Altar mit dem Rücken zur Gemeinde, sprach lateinische Gebete, die die Gemeinde nicht verstehen konnte. Dann wurden die Gebete im Lauf der Zeit nur noch leise gesprochen. Die Gemeinde hörte den Priester am Altar in einer fremden Sprache etwas murmeln. Religionsunterricht gab es nicht. Die Messe wurde immer unverständlicher. Es kam hinzu, dass sich die Fragestellung der Christen änderte. Im ersten Jahrhundert, im ersten Jahrtausend ging es um die Frage, was bedeutet das, wenn wir die Messe feiern? Wir vereinen uns mit Christus, wir werden in den Bund hineingekommen, wir feiern Tod und Auferstehung Jesu. Im Mittelalter änderte sich aber diese Fragestellung und dann wollten die Menschen wissen, was ist das denn, was da auf dem Altar liegt? Ist das Brot? Ist es der Leib Christi? Denken wir dann nur an Christus? Oder ändert sich da wirklich was? Die Theologen haben jahrhundertelang diskutiert, was geschieht eigentlich in der Messe mit Brot und Wein. Es gab mehrere Vorschläge. Im Lauf der Geschichte konzentrierten sich die meisten Theologen darauf zu sagen, da ändert sich ganz vieles. Und zwar in den Worten, die im Hochgebet aus dem letzten Abendmahl Jesu zitiert werden. Wenn der Priester die Worte spricht, die Jesus beim Abendmahl gesprochen hat, das ist mein Leib, das ist mein Blut, dann geschieht eine Wandlung. Diese theologischen Gedanken haben dann wieder zu einer Änderung im Liturgieablauf geführt und das ist eine kleine Revolution geworden. Diese Worte sind nämlich jetzt laut gesprochen worden, während das Hochgebet sonst leise gesprochen wurde. Die Menschen verstanden aber nichts. Und dann haben die Theologen gesagt, dann müssen wir diesen Augenblick auch besonders hervorheben. Wenn der Priester die Worte spricht, hoc est enim corpus meum, das ist mein Leib, dann soll er die Hostie hochheben über seinen Kopf, sodass alle Leute das sehen können. Jetzt ist die Hostie gewandelt. Dann hat man aber noch mehr gemacht. Man hat gesagt, dann sollen auch die Glocken läuten, mitten im Gottesdienst. Wenn die Wandlung stattfindet, dann soll das über den Gottesdienstraum hinaus öffentlich bekannt werden. Und man hat das Wandlungsläuten eingeführt. Dann hat man gesagt, der Priester soll eine Kniebeuge machen. Unmittelbar, nachdem er die Hostie hochgehoben hat, soll er sich hinknien, damit alle Leute merken, da ist etwas passiert. Und die Messdiener haben mit Schellen, mit anderen Instrumenten diesen Augenblick auch hervorgehoben. Es wurde zu einem Spektakel. In manchen Kirchen war es so, dass die Leute zum großen Teil gar nicht den ganzen Gottesdienst in der Kirche mitfeierten. Sie verstanden ja doch nichts. Aber wenn die Glocke anfing zu läuten, dann sind sie reingekommen, um die hochgehobene Hostie zu sehen. Und dann haben sie sich auch hingekniet. Und manche haben sich an die Brust geschlagen. Und sie haben die Worte des Priesters gehört, hoc est enim corpus meum. Sie haben aber die Worte nicht verstehen können. Und häufig war es dann nach der Wandlung so, die Menschen sind wieder nach draußen gegangen, weil sie dann mit der Messe gar nichts mehr anfangen konnten. Man ging nicht mehr zur Feier der Messe in die Kirche, sondern man ging zur Wandlung in die Kirche. Hoc est enim corpus meum, hat der Priester gesagt. Manche Leute haben, weil sie kein Latein konnten, den Wortlaut gar nicht richtig verstanden. Hokus pokus. Das Wort stammt aus der Liturgie des Mittelalters. Das ist das, was viele Leute bei der Wandlung verstanden haben. Die Entwicklung ging aber noch weiter. Dann haben einige Theologen gesagt, wir müssen die Anbetung der Hostie über den Augenblick der Wandlung hinaus verlängern. Und man hat eine Monstranz entwickelt. Und in der Monstranz wurde die Hostie auch nach Ende des Gottesdienstes angebetet. Die Monstranz stand auf dem Altar und die Leute konnten sich hinknien und konnten die Hostie sehen. Dann wurden Prozessionen eingeführt. Die Monstranz wurde häufig durch die Straßen getragen. Und das war wieder ein Schauspiel mit Musik, mit Fahnen. Das war ein Volksfest. Für viele Christen war die Prozession mit der Monstranz wichtiger und feierlicher als die unverständliche Messe in Latein. Es ging noch weiter. Es wurden dann nämlich nicht nur die Leute eingeladen, die Hostie in der Monstranz anzubeten. Man unternahm Wallfahrten zu bestimmten, besonderen Hostien. Man glaubte, dass es Bluthostien gibt, aus denen das Blut Jesu heraustropft. Man glaubte, dass es Wunderhostien gibt. Wenn man die anschaut, wird man von Krankheiten geheilt. Die Messe ist für die allermeisten Christen unverständlich geblieben, unverständlich geworden. Das Anschauen und Anbeten der Hostie ist für viele das Wichtigste geworden. So ist die Fronleichnamsprozession entstanden. Und das hat Martin Luther kennengelernt. Und Luther hat die Bibel gelesen. Und er konnte in der Messfeier seiner Zeit nicht mehr das erkennen, was in der Bibel vom Abendmahl Jesu überliefert ist. Für Martin Luther war das Fronleichnamsfest das schändlichste Fest, das es überhaupt gibt. Er sah darin Götzendienst. Ich bin keinem Fest mehr Feind als diesem. Denn da tut man alle Schmach dem Heiligen Sakrament, das man nur zum Schauspiel umträgt. Der Protest von Martin Luther gegen diese Fronleichnamsfrömmigkeit ist verständlich, weil sich die Kirche sehr weit von der Bibel entfernt hatte. Wie das dann nach Martin Luther weitergeht, soll im dritten Teil besprochen werden.